Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparringspartner.
Natürlich braucht man auch mal Belastungsphasen und das ist alles gut, aber nicht über so lange Zeiträume. Der Wert der Gesundheit war noch nie so hoch wie jetzt. Weil wir es jetzt merken, wenn die Leute nicht da sind und wir eigentlich auch noch Sorge haben, dass die, die da sind, auch noch wegbrechen können.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement? Als Gesundheitsexperten habe ich den Autoren und Herausgeber Professor Dr. Martin Lange eingeladen. Wer ist Martin Lange? Professor Dr. Martin Lange ist seit 2018 Professor für Management im Gesundheitswesen an der IST Hochschule für Management in Düsseldorf. Seine Schwerpunktthemen in Lehre und Forschung sind betriebliches Gesundheitsmanagement, Prävention und Gesundheitsförderung, Finanzierung von Gesundheitseinrichtungen und Qualitätsmanagement. Seit 2019 ist er Vorstandsmitglied im Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement und Leiter des Ressorts Wissenschaft. Ebenso engagiert er sich aktiv in der Arbeitsgruppe Bewegungsbezogene Versorgungsforschung des DNVF, des Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung. In der unternehmerischen Praxis hält Professor Lange Vorträge, unterstützt Unternehmen bei der gesundheitsbezogenen Analyse und begleitet diese bei der Implementierung von BGM-Systemen. Zu seinem Buch. Ja, es ist ein Wälzer. Es ist ein Werk über 637 Seiten, ein wahres Kompendium. Es ist ein Praxishandbuch und es beschreibt systematisch, praxisnah und zukunftsweisend die aktuellen Entwicklungen betriebliches Gesundheitsmanagement in einer modernen Arbeitswelt. Es greift dabei die Aspekte des klassischen BGM auf und verzahnt es mit neuen Denkansätzen einer unbeständigen und komplexen Arbeitswelt, die wir in diesem Podcast so oft thematisieren. Es geht um Alterung der Belegschaften, Fachkräftemangel, steigende mentale Anforderungen sowie digitale Kompetenzen. Individuelle Gesundheitskompetenzen, personelle Ressourcen und Agilität sind dabei nur einige der Herausforderungen, denen sich das betriebliche Gesundheitsmanagement heute und in Zukunft stellen muss. Die Inhalte sind beispielsweise gesundheitswissenschaftliche Grundlagen zu Gesundheit, Krankheit, Arbeitsfähigkeit, Gesundheitsverhalten. Es geht um Strukturaufbau für BGM-Prozesse, Bedarfsbestimmungen, Institutionen und Akteure und Organisationsstrukturen und Kulturen. Es geht um Prozesse wie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Personal- und Organisationsentwicklung und den Themen, mit denen wir uns immer wieder in diesem Podcast beschäftigen, um das Thema Agilität, New Work, Home Office, Arbeit 4.0, Wertehaltung, Generationsmanagement und natürlich nicht zu vergessen das Thema Resilienz. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema hier habe. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo Danny. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen und mit dir gemeinsam über das Buch zu sprechen.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, aber würdest du dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Oh, das ist natürlich eine super Frage. Du hast mich ja schon sehr gut vorgestellt. So, das heißt, die Leute haben mich jetzt schon wahrgenommen als Hochschullehrer an der IST-Hochschule für Management und meine Tätigkeit beim Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Was du natürlich noch nicht so wusstest, ich komme tatsächlich originär aus der Sporttherapie, habe das damals 2005 in Leipzig studiert an der Universität und bin darüber tatsächlich dann auch in die Prävention und Gesundheitsförderung und habe mich auch im Mühldorf am Inn dann das erste Mal auch selbstständig gemacht und mit ersten BGM oder auch BGF-Maßnahmen und habe da so viel mitgenommen, dass mich das eigentlich wirklich dahingehend geprägt hat, dass ich Unternehmensführung und auch der Umgang mit Gesundheit eigentlich jetzt so ein Kernthema bis heute, also meiner wesentlichen Arbeit geworden ist. Genau.
Was motiviert dich dabei und was treibt dich an?
Meine Motivation ist tatsächlich eine positive Änderung zu schaffen. Ich habe Ja, wie soll man sagen? Ich habe so die Vision in Gesprächen auch mit sehr engen Vertrauten und Kollegen, dass wir tatsächlich irgendwann einmal keinen Urlaub von der Arbeit brauchen, sondern dass wir Urlaub eigentlich ja für die Erfüllung nehmen, für Hobbys, und einfach Urlaub nehmen, weil wir Urlaub brauchen und wollen, ne? Aber nicht im Sinne für Erholung von der Arbeit. Und das setzt natürlich voraus, dass Arbeit irgendwie so gestaltet werden muss, dass man nicht völlig kaputt nach Hause kommt, oder dass man völlig erschöpft ist, sondern natürlich braucht man auch mal ja Belastungsphasen und das ist alles gut, aber nicht über so lange Zeiträume und diese Vision, die treibt mich an, dass wir eine Balance finden, dass wir Urlaub einfach mal nehmen, weil wir Bock drauf haben, ja, und nicht, weil wir gerade zwingend die Erholung brauchen. Genau.
Ja, das find ich so schön, weil ich erreiche gerade meine ganzen Kunden nicht, weil die alle im Urlaub sind so. Und jetzt geht es nicht um Selbstbeweihräucherung, aber als Selbstständiger, für mich ist das ja alles eins. Aber also es heißt jetzt neuerdings Work-Life-Blending und demnächst ist Urlaub. Und ich denke, oi, 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 wie kriege ich denn meine Arbeit da unter? Und gar nicht so getrieben, aber tatsächlich, ich habe, glaube ich, noch nie so viel in meinem Leben gearbeitet und gleichzeitig hat es sich so wenig wie Arbeit angefühlt. Und ich kenne es aber noch aus Phasen oder von, na, nicht aus Phasen, aber mehr von Freunden, Verwandten, die sagen, oh, wann ist endlich wieder Urlaub? Wo ich sage, ach, das ist doof. Deswegen finde ich diesen Antreiber, den du formuliert hast, total spannend. Vielleicht kommen wir doch noch später nochmal drauf hin, wenn wir das Thema New Work anschneiden.
Gerne.
Du hast ja mit zwei weiteren Herausgebern das Buch rausgebracht und du hast ganz viele Co-Autoren. Wie ist denn das Buch entstanden und was hat euch zum Schreiben bewegt?
Ja, da würde ich am besten nochmal zurückgehen, Schritt so ich glaube Ende 2018, Anfang 2019, da hat der David Matusiewicz von der FOM und der Oliver Walle von der DFPG, die haben ein Treffen organisiert, ein Meeting, einen kleinen Arbeitskreis initiiert, wenn man das mal so formulieren darf. Da ging es nochmal darum, was soll eigentlich der BGMler von morgen können und wie definiert sich auch so ein bisschen BGM und müssen wir darüber nochmal nachdenken, nochmal Dinge definieren und in dieser Runde waren verschiedene Menschen mit dabei, Praktiker, Wissenschaftler und das war ein sehr, sehr interessanter Austausch. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, war ich noch so geflasht von dem ganzen Input, den wir da bekommen haben. Und dann habe ich gedacht, warum diskutieren wir darüber eigentlich noch? Da scheint ja anscheinend noch sehr viel im Unklaren zu sein. Und dieser erste Gedankengang war dann so ausgereift, dass ich dann David und Oliver kontaktiert habe und gesagt, eigentlich müssten wir mal so eine Art Grundlagenwerk schaffen. Davon waren die beiden dann begeistert und gesagt, ja klar, weil es gibt sehr gute Bücher, die sich auf einzelne Themen konzentrieren, ne? Sei es die Gefährdungsbeurteilung oder auch mal nur New Work oder nur Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und wir haben gesagt, nee, also wenn Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, dann brauchen wir mal ein Werk, was alles bündelt. So, und das haben wir dann tatsächlich als Aufschlag genommen und haben uns dann in weiteren Meetings, es ging ja dann Corona los, das haben wir dann digital tatsächlich überwiegend durchgeführt, haben das Ganze dann erstmal in einer Art, ja, Inhaltsverzeichnis, eine Art Kompendium oder sowas aufgemacht, haben das niedergeschrieben. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wer kann das jetzt alles übernehmen? Welchen Experten, welche Expertin laden wir dazu ein? Und das ist dann so in, ja, Ende 2020 waren wir damit eigentlich so weit durch, dass wir dann in 2021 tatsächlich begonnen haben, die Leute einzeln anzuschreiben und auch für Interviews sozusagen, ja, einzuladen. Und wir haben auch wirklich mit jedem Co-Autor ein einzelnes Interview geführt, um die Idee des Buches zu transportieren und auch die anderen sozusagen einzubetten in die anderen Inhalte.
Ja, also tatsächlich ist das für mich auch ein super Einstieg gewesen. Ich kannte halt den Begriff, ich habe ihn immer mal auch einbezogen und gerade im Bereich mit Personalern ist es mal immer hilfreich gewesen, ein bisschen was zu hören. Aber tatsächlich hatte ich noch kein Buch, weil ich mich nicht aktiv damit beschäftigt hatte, was mir so einen gesamtheitlichen Einblick gegeben hat. Und das ist euch jetzt aber tatsächlich super gelungen mit diesem 640 starken seitenstarken Werk, dass ich weiß, okay, das kommt dir vieles vertraut vor, aber jetzt kann man es mal einordnen. Aber vielleicht hilfst du uns nochmal oder den Zuhörenden, das einzuordnen, was worunter oder ja, was versteht ihr unter betrieblichen Gesundheitsmanagement? Gibt es da eine Definition, wo man das ein bisschen zuordnen kann?
Ja, klar. Also jetzt kann ich natürlich so ein bisschen gemein sein und sagen, kauft euch bitte das Buch und schaut in Kapitel 6 nach. Aber das bin ich natürlich nicht. Möchte natürlich auch ein paar Einblicke gewähren und ich freue mich auch, wenn Inhalte sozusagen rauskommen. Nur mal ganz kurz, für wen das ist. Natürlich ist dieses Buch erst einmal für alle, die sich mit Menschen auseinandersetzen im Kontext Arbeit. Also das können Führungskräfte sein, das können HRler sein, das können Geschäftsführer sein, das können auch BGM-Beauftragte sein oder auch QM-Beauftragte, weil auch Qualitätsmanagement hängt ja eng auch mit BGM zusammen. Also da letztlich würde ich sagen, ist es natürlich irgendwie für jeden, aber im Wesentlichen auch für Entscheider, die maßgeblich wie soll ich sagen, an der Arbeitsgestaltung mitarbeiten oder auch dafür verantwortlich sind. Jetzt hattest du noch eine andere Frage gestellt, was ist eigentlich jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement? Also es besteht ja aus drei Komponenten. Also wir haben einmal das Setting Betrieb, ist klar. Also das setzt sich also mit Betrieb, mit dem im Kontext Betrieb auseinander, mit dem Thema Gesundheit und das Ganze ist auch noch ein Managementansatz. Also das sind eigentlich schon fast selbsterklärende Dinge. Als wir uns damit auseinandergesetzt haben in der Diskussion, war uns dann klar, es ist doch nicht so selbstverständlich, denn was soll denn gemanagt werden? Und da kommt natürlich dann die Definition ins Spiel, denn für uns ist BGM zunächst einmal ein salutogener Ansatz, das heißt also ein Befähigungsansatz, was alle Dimensionen der Gesundheit berücksichtigt, also biologische, psychologische und soziale Komponenten. Und er soll eben nicht nur der Mensch befähigt werden, also der Mitarbeiter, sondern auch die Organisation. Und damit kommen wir ganz schnell auch in die Organisationsentwicklung, denn Menschen verbringen im Kontext Arbeit, vielleicht 45 Lebensjahre, vielleicht 50, je nachdem, wann man anfängt, wann man endet. Und das ist ja ein soziales System, in dem man sich bewegt, nämlich Arbeit. Man ist ja nicht zu Hause in seinem System, sondern auf Arbeit oder in einem Arbeitskontext. Und das ist nochmal was anderes. Und deswegen können wir die Organisation nicht ausklammern. Erst wenn wir beides miteinander managen und in eine richtige Richtung bringen, dann kann auch Gesundheit entstehen und langfristig sich etablieren. Ja. Viele Ansatzpunkte.
Ja, jetzt hast du mir ein paar Brocken hingeworfen. Und zwar in der Resilienzberatung reden wir viel von der psychologischen Gefährdungsbeurteilung, die man im Unternehmen machen sollte. Was weißt du über die psychologische Gefährdungsbeurteilung? Wie viele Unternehmen machen sowas überhaupt? Und was würde da zum Beispiel mit reinfließen?
Also das ist eine sehr gute Frage. Wir haben natürlich erstmal eigentlich per Gesetz die Pflicht, eine Gefährdungsbeurteilung, also grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Und es gibt dann noch einen Zusatz im Arbeitsschutzgesetz, so dass man auch die Belastungen, also psychische Belastungen sozusagen damit erfasst. Das ist also etwas, was man nicht unbedingt unter den Tisch wischen sollte oder irgendwie zur Seite legen sollte, sondern man sollte sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Das ist das eine. Du hast das sehr nett formuliert mit sollte. Ich würde sagen, fast man muss das wenigstens einmal machen für die einzelnen Tätigkeiten. Was gehört dazu? Natürlich alles, was sozusagen eine Person belasten kann. Ich will da jetzt erstmal grundsätzlich nichts ausklammern, weil das ist nämlich auch sehr gefährlich. Also das sind Lärm, das sind Unterbrechungen, das sind vielleicht aber auch physische Komponenten wie Hitze oder auch Kälte, Durchzug, Licht. Also da gehören sehr, sehr viele Dinge dazu, die man damit subsumieren kann und die eine Person belasten kann. Ja, deswegen ist es also nicht nur eine individuelle Geschichte, dass man sich vielleicht die Person anschaut, sondern vielmehr sind es organisationale Komponenten, die auf eine Person einwirken. Zweitens, und das ist dann noch so eine Ergänzung, nur die Erfassung dieser einzelnen Komponenten oder Faktoren, die vielleicht irgendwo einen Einfluss haben, genügt natürlich nicht. Man sollte natürlich auch über das Verhalten der Mitarbeiter sprechen, denn es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Einerseits muss der Arbeitgeber natürlich schon ein Stück weit für die vernünftigen Voraussetzungen zur Arbeit sorgen. Der Mitarbeiter sollte sie aber mindestens genauso sorgfältig und verantwortungsbewusst umsetzen. Ja, das heißt, ich sollte jetzt auch nicht nur 500 Lux am Schreibtisch sicherstellen, sondern sollte dann auch den Mitarbeiter darüber informieren und ihn darauf hinweisen, dass er auch das Licht anmacht, wenn es zu dunkel ist. Ja, genauso wie die Unterbrechungen. Da muss man halt darüber reden, ob man mal gelegentlich die Türen des Büros schließt oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber man muss über beides reden und beides im Blick halten.
Was ich sehr spannend finde, ist, ihr habt ein Haus der Arbeitsfähigkeit in eurem Buch drinne, angelehnt an ein finnisches Modell. Und das ist sehr allumfassend. Kannst du dieses Haus mal beschreiben, dieses Modell beschreiben?
Ja, das kann ich. Also bei dem Haus der Arbeitsfähigkeit, das ist ja von Ilmarinen, Juhani Ilmarinen, um genau zu sein, das ist natürlich etwas, ich bin gar nicht mehr sicher, seit wann es das gibt. Ich meine irgendwie Anfang 2000. Also es ist schon sehr, sehr etabliert. Und da hat man natürlich verschiedene Dinge aufgemacht. Was mir an diesem Haus auch gefällt, dass man natürlich auch Aspekte wie Freunde, Familie, also auch soziale Komponenten mit dort integriert. Und das Ganze fußt natürlich auf einer, ich würde mal sagen, gesetzlichen Basis, wo der Arbeitsschutz verortet ist, die betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Präventionsgesetz und auch das betriebliche Eingliederungsmanagement im SGB 9. Und dann durchläuft man verschiedene Stufen. Und diese ganzen Stufen, die sorgen natürlich dafür, dass Arbeitsfähigkeit irgendwo sichergestellt ist oder auch erlangt werden kann. Es ist ja auch ein Prozess, ne? Also das darf man ja auch nicht so sehen. Und die unterste Stufe, also die unterste Etage, ist halt die Gesundheit. Wenn die Gesundheit da ist, dann kommt man in die nächste Stufe, das ist die Kompetenzstufe, da befähigt man Menschen. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil zur Erlangung der Arbeitsfähigkeit. Ja, also ich jetzt ältere Menschen habe und ich führe mal ganz schnell eine Software ein, ohne dass ich wirklich eine Schulung dazu mache, dann haben vielleicht, ja, Menschen, die sich nicht so digital affin fühlen, vielleicht auch Schwierigkeiten damit. Das hat dann aber auch wieder was damit zu tun, welche Wertehaltung ich im Unternehmen habe. Ist mir das wichtig, dass ich diese Generation dann mitnehme, ohne das jetzt in so einen Schubladendenken aufzumachen, ne? Also bloß weil man älter ist, ist man ja nicht digital unaffin, sondern man muss sich einfach vielleicht länger auch mit neuen Dingen dann auseinandersetzen. Aber das darum geht's ja auch, dass ich dann entsprechende Werte habe, dass ich jeden mitnehme, dass ich auch eine gewisse Fehlerkultur habe. Ja, und dann habe ich auch noch die Arbeitsbedingungen, auch die Führung, die das Ganze moderiert, die das auch erkennt. Dass da irgendwo Schwächen bestehen, ne? Oder auch bei Jüngeren, die gerade erst ins Berufsleben einsteigen, noch nicht so viel Erfahrung haben. Ja, wenn ich sie arbeitsfähig machen will, dann muss ich sie natürlich auch zielgruppenspezifisch abholen und anleiten. Und all diese Komponenten, wenn ich durch dieses Haus gehe, dann erlange ich natürlich langfristig eine gesunde Arbeitsfähigkeit. Ja.
Du hast gerade einen spannenden Aspekt reingebracht und im Prinzip einen demografischen Aspekt. Im Prinzip, wo du das Alter ansprichst. Welche Folgen hat denn der demografische Wandel auf das Betrieb, auf die betriebliche Gesundheit?
Ich würde sagen, wenn ich jetzt mal diese Klassiker weglasse, wie Demografie, Überalterung Geburten, Sterberate, dann würde ich ganz ehrlich sagen, der demografische Wandel sorgt dafür, dass das Thema Gesundheit einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert bekommt. So würde ich das formulieren.
Einen höheren?
Also ich weiß gar nicht, ob man das höher bewertet. Auch andere Dinge sind ja auch wichtig, aber es steht mehr im Zentrum von Dingen. Auch wenn es um die Unternehmensführung geht, wie möchte ich eigentlich ein Unternehmen führen? Denn auf einmal merkt man, also die Ökonomen, sie werden mich jetzt schlagen, mit Bedarf und auch Angebot und Nachfrage, dann erhöht sich natürlich auch der Wert von gewissen Dingen. Und jetzt bekommt auf einmal die Ressource Mensch einen ganz anderen Wert, weil sie nicht mehr so, ja, nicht mehr so im Zugriff ist, ne? Also wenn jemand krank ist, kann man den einfach nicht mehr so leicht ersetzen, sondern es ist vielleicht auch erkannt worden in den letzten Jahren, dass es sogar eher ein Gewinn ist, wenn ich einen Mitarbeiter lange halte im Unternehmen, weil ich damit eine Kultur aufrechterhalte, auch den Wert des Unternehmens. Kunden assoziieren mittlerweile auch Menschen mit einem Unternehmen. Ja, ach, das ist der Ansprechpartner XY. Ach, im Vertrieb kenne ich doch den und den. Ja, den rufe ich mal schnell an. Das ist ja ein Wert für ein Unternehmen, den kann ich gar nicht monetarisieren. Also den kann ich gar nicht in Geld umsetzen. Und wenn ich diese Mitarbeiter halten möchte, dann geht es nicht nur darum, ihnen ein Gehalt zu zahlen. Natürlich geht es auch darum, das will ich gar nicht negieren, oder ihnen einen schönen Bürostuhl und einen schönen Laptop zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch darum, ihn gesund zu halten. diese Person und diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin. Und das, darum glaube ich, dass das Thema Gesundheit auch für Unternehmen einen völlig neuen Stellenwert bekommt. Ja, und das kann man auch als höher bezeichnen. Ich würde aber sagen, es ist viel zentraler, ja, viel leuchtender und viel auffälliger geworden.
Was würdest du denn sagen, was sind denn so die, ich nenne es einfach mal die Top 5 Punkte, die die Unternehmen gerade im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement beschäftigen und beschäftigen müssen?
Ein Stück weit kommt es sicherlich auf die Branche an. Da gibt es nochmal unterschiedliche Schwerpunkte. Also wir haben zum Beispiel bei diesen sogenannten Knowledge Workern sicherlich Burnout.
Wissensarbeiter, Entschuldigung.
Ja, Wissensarbeiter,
genau, Entschuldigung. Erklären, genau.
Ja, Entschuldigung. Die Wissensarbeiter, also die sehr viel, ich sag mal, am Schreibtisch sitzen, jetzt nicht im produzierenden Gewerbe sind, da würde ich sagen, sind natürlich Burnout-assoziierte Themen sehr wichtig. Wir haben aber auch im produzierenden Gewerbe immer noch die muskuloskeletalen Geschichten. Wir haben natürlich Assistenzsysteme, Robotik, auch Exoskelette, die körperlich viel abnehmen können. Das geht aber nur, wenn Unternehmen auch ihre Organisation anpassen, indem man dann auch Zeiten einplant, um diese Dinge auch zu nutzen zu können. Ja, also das ist für mich immer so das Paradebeispiel in der Pflege, nicht nur einen Hubwagen zur Seite zu stellen, sondern auch die Zeit dafür einplanen, dass ich den anwenden kann. Also da sind so ein paar Themen, die branchenspezifisch sind. Grundsätzlich glaube ich jetzt, wenn ich Covid angucke und diese Covid-Ausfälle, die wir haben, und die sind branchenübergreifend, schieben wir eine Bugwelle vor uns her an Aufträgen, an Arbeiten, die tatsächlich ein absolutes Burnout-Potenzial haben, egal ob das körperlich oder auch psychisch bedingt ist. Und diese Bugwelle, also deswegen habe ich gar nicht so die Top 5, sondern den Top 1. Das Top-One-Thema, das ist so ein bisschen diese Bugwelle, die wir vor uns herschieben. Die Logistik ist überlastet, weil die Fahrer ausfallen, die Pflege ist überlastet, weil auch da Arbeitskräfte ausfallen. Man ist gerade so ein bisschen am Brände löschen.
Ich würde gerade sagen, ich hau mal ganz kurz eine Zahl rein. Wir nehmen den jetzt gerade Mitte, Ende Juli 2022 auf. Gestern oder vorgestern in der Tagesschau hat man gesagt, dass jeder 10. Arzt zum Beispiel inzwischen krank ist. Und das schon bei Mangel an Ärzten. Das heißt, die eh schon viel zu tun haben, kriegen auch nochmal mehr zu tun. Das gleiche gilt halt für die Krankenschwestern etc., einfach um dem mal eine Zahl zu geben, ne?
Ja, das zieht sich branchenweit durch, branchenübergreifend durch. Das habe ich jetzt bei einem Finanzdienstleister gesehen. Das habe ich im Handwerk, ist das eigentlich, da kann man es auch nicht mehr wegreden, ne? Da waren es früher eigentlich die muskuloskeletalen Erkrankungen, die sind es jetzt immer noch, aber eigentlich, weil sie auch zu viel Belastung haben, die Pflege sowieso. Du hast die Ärzte angesprochen, also da reden wir über alle Branchen. Und dieses Phänomen, und das ist ja das Kuriose, das war uns doch lange bewusst. Ja, also wir haben ja auch schon vor 15 Jahren über die Demografie gesprochen. Plus der Wert der Gesundheit war noch nie so hoch wie jetzt. Weil wir es jetzt merken, wenn die Leute nicht da sind und wir eigentlich auch noch Sorge haben, dass die da sind, auch noch wegbrechen können. Und deswegen müssen wir strategisch, unternehmerisch strategisch, Gesundheit als eine Ressource mit aufnehmen. Also meine Frau ist Wirtschaftswissenschaftlerin von Hause aus und die hat das praktisch eingetrichtert bekommen. Materialbestellung, Mitarbeiterplanung, Produkte sozusagen zu bepreisen, zu vertreiben, rauszubringen. In all diesen Dingen kommt das Thema Gesundheit nicht vor als eine strategische Komponente. Und das verstehe ich nicht ganz, denn ich muss ja auch Maschinen pflegen und warten. Und das Gleiche müsste ich ja auch mit meinem Mitarbeiter tun. Das muss ich einfach einkalkulieren. Und das darf uns auch etwas kosten im Sinne von Zeit, Energie, Gedankengängen, Projekten. Und das müssen wir als Gesellschaft auch lernen, dass Dinge auch mal etwas langsamer passieren können, dafür aber effizienter und effektiver hinten raus, wenn mir die Mitarbeiter nicht wegbrechen.
Ja, ja, das ist total spannend. Ich hatte letzte Woche ein Workshop bei der Bundeswehr am Sanitätskommando der Bundeswehr in Koblenz. Und dort habe ich mit einem Oberstarzt gesprochen. Das ist quasi der oberste betriebliche Gesundheitsmanager der Bundeswehr. Und er hat gesagt, naja, er gibt den Standorten schon immer Hinweise, wie man da aufpassen muss. Und was man halt beim Militär gelernt hat, gibt es im Zivilen halt leider nicht. Da hat man mal gelernt, Reserven zu bilden. Klingt jetzt erstmal für mich als Ökonom schwierig, ne? Aber wenn halt jemand ausfällt, hat man Reserven, um sofort wieder eingreifen zu können. Und dass man natürlich rasch rüsten muss, ne? Und ruhen muss, um wieder Kraft herzustellen. Und das ist natürlich genau, was betriebswirtschaftlich jetzt passiert. An allen Ecken und Enden fehlen die Leute und wir entlasten die Leute nicht. Wir packen denen quasi immer noch mal ein Bündel mehr drauf und bis die den Urlaub wirklich brauchen, um sich von der Arbeit zu erholen und eigentlich zu regenerieren im Sinne von gesund werden. Und dann sind wir ja genau bei dem Thema und da beschäftigt ihr euch in dem Buch mit und da geht es um salutogenese-orientiertes Management, das heißt gesundheitsförderliches Management. Wie sieht denn sowas aus? Also wie kann ich als Führungskraft, als Manager, als Geschäftsführer gesundheitsfördernd mein Management ausrichten?
Also das ist natürlich, also die Salutogenese so als Grundprinzip ist natürlich ein Ansatz von Aaron Antonowski, der eher kompetenzorientiert ist, ja, also dass ich Menschen befähige, mit gewissen Situationen umzugehen, dass ich ihnen Ressourcen an die Hand gebe, dass ich ihnen die aufzeige, dass sie die auch eigenständig nutzen können. Und das transferiert man jetzt auch auf einen, ja, auf einen unternehmerischen Ansatz, auf, das kann man auf Führung, aber auch auf, also richtige ganze Unternehmensführung, aber auch, ich sag mal, von Führung der Mitarbeitern tatsächlich auch, das kann man transferieren. Und da ist es natürlich schon mal entscheidend, dass man nicht auf Probleme reagiert. Das wäre dann tatsächlich eher ein risikobasierter Ansatz. Ich sehe da ein Risiko, es ploppt auf und dann reagiere ich. Das ist eher ein proaktiver, ja, präventiver Ansatz, der viel über die Haltung und Kultur kommt, der sozusagen auch ein positives Fehlermanagement, eine Fehlerkultur erzeugt, der auch den Leuten Vertrauen schenkt. Das hat auch der Gerd Westermeier aufgemacht mit der Vertrauensorganisation, dass man den Leuten einfach Spielraum gibt und auch einen sehr, sehr hohen Grad der Partizipation zulässt. Das ist für einige Organisationen neu und vielleicht schwierig, vielleicht disruptiv, ne? Auch Mitarbeiter müssen damit umgehen können. Aber man befähigt sie im Längsschnitt sozusagen, also in der Zeitkomponente hinten raus, natürlich mit verschiedenen Situationen umzugehen und dann auch eigenverantwortlich gesund damit umzugehen.
Ihr sagt in eurem Buch, dass Führungskräfte Vorbilder sein müssen. Und zwar Führungskräfte sollen Vorbilder für resilientes Selbstmanagement sein. Ja. Ich behaupte jetzt mal, wenn ich in Konzerne schaue, dann ist das, glaube ich, weniger so. Denn ich glaube, viele dort haben sich durch harte Arbeit und viel Fleiß in der Regel nach oben gearbeitet und haben eigentlich kein gesundheitsförderliches Selbstmanagement beschrieben oder betrieben. Wie können wir jetzt Führungskräfte zu Vorbildern in der resilienten Selbstmanagement begleiten, führen, entwickeln, dass die das lernen?
Ja, auch da gibt's natürlich viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten. Zunächst einmal würde ich das Bild, was du gerade skizziert hast, absolut bestätigen. Ja, es gibt auch sehr gute Studien, die mehr oder weniger aufzeigen, dass wenn eine Führungskraft sozusagen Präsentismus vorlebt, dass sich das eins zu eins auch spiegelt bei den Mitarbeitern.
Ja, ganz kurz, heißt, Martin, ganz genau. Präsentismus ist, glaube ich, ein Begriff, den viele nicht kennen. Ja, Absentismus ist noch relativ bekannt, aber Präsentismus muss man, glaube ich, nochmal erklären.
Ja, erkläre ich gerne. Also da geht es natürlich tatsächlich darum, krank zur Arbeit zu kommen, weil Leistungsdruck besteht, weil die Führungskraft es vormacht und weil vielleicht auch diese Kultur im Team besteht, dass man wegen eines Schnupfens nicht zu Hause bleibt. Ne? Und dann schleppe ich mich natürlich auf Arbeit und das hat dann mehrere oder verschiedenartige Folgen. Zum einen stecke ich vielleicht andere Kollegen an, wenn es gerade um eine Grippewelle geht und verursache noch einen höheren Ausfall und Absentismus. Und persönlich zeigen sich, dass wenn eine hohe Präsentismusrate ist, dass die Ausfallzeit dann deutlich länger ist. Also das heißt, ich lande dann vielleicht in einem Burnout und fehle dann einfach mal 3 bis 6 Monate im Nachgang. Oder aber ich habe einen doch schwerere Rückenverletzungen bis zum Bandscheibenvorfall, was mich einfach mit einer Woche AU vielleicht noch gerettet hätte oder mal wieder die Regeneration, die du gerade angesprochen hättest. Ja, das ist natürlich Präsentismus und noch ganz viele andere Dinge, die damit assoziiert werden, die passieren dann in so einer Dynamik. Auch die Tatsache, dass ich vielleicht Gesundheitsangebote des Unternehmens nicht ernst nehme. Ja, das suggeriert es ja auch. Nehmen wir mal an, das Unternehmen bietet sozusagen Gesundheitsleistungen an und der einzige oder die einzige Person, die sich nicht dran hält oder mitmacht, ist die Führungskraft. das ist dann natürlich unglaubwürdig. Ja, also da verliert man natürlich an ja Authentizität, um das so mal auch so auszudrücken. Und da müssen wir aufpassen. Und deswegen ist die Führung, also die gesunde Führung, wenn ich jetzt von Franke und Felfer das Modell nehme, fängt da an, dass ich als Führungskraft auch erstmal auf mich selbst achte. Mhm. Ja, Self-Care ist das Konzept. Und wenn ich Self-Care anwende, dann glauben das auch meine Mitarbeiter, die sehen das. Ich bin authentisch, ja, als Führungskraft. Und dann brauche ich gar nicht mehr so viel führen in der Hinsicht, sondern Mitarbeiter, die lernen das wie so im Modell lernen und nehmen sich das an und machen dann auch mit, weil sie sehen, ah, das ist erlaubt. Ja, das darf ich. Das ist auch mal gesund, krank zu sein. Ja, in diesem Sprichwort.
Also ich finde das toll, wie du das beschreibst, und es ist so entscheidend, in welcher Unternehmenskultur man sich befindet. Ich nehme mal, also ich war ja Offizier bei der Bundeswehr, mhm. ne, und da ist man, lernt man auch sehr viel Selbstdisziplin, und diese Selbstdisziplin führt irgendwann zu Härte gegen sich selbst, ne? Wo man sagt, ja, okay, nee, jetzt musst du stark sein. Also eigentlich eine ungesunde Härte sich gegenüber. Aber das hatte ich so ein bisschen als Mantra mit drin. Dann durfte ich mal eine Zeit lang beim Arbeitgeberverband Hessen Chemie arbeiten. Mhm. Und ich war so leicht erkältet. Das wäre für mich niemals ein Grund gewesen, einen Krankzeitzettel oder sowas auszuschreiben. Mhm. Und dann kam der Hauptgeschäftsführer und hat gesagt, Herr Braune, Sie gehen jetzt sofort nach Hause. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt hier Projekte, ich muss das noch schnell bringen. Nein, Sie gehen jetzt fahren Ihren Rechner runter und gehen sofort nach Hause. Und der hat das mit eiserner Disziplin durchgezogen, und das bis heute aber für mich so ein krass gutes Beispiel ist. Es hat nämlich genau, nachdem ich dann diskutieren wollte, ich muss das und das noch fertig machen, nein, das müssen Sie nicht, so dringend und wichtig ist das nicht. Ihre Gesundheit ist wichtiger und die der Mitarbeitenden. Und das war für mich mal wirklich so knallhart vorgelebt, wo man sagt, okay, nein, die anderen Leute werden nicht gefährdet und sie regenerieren sich. Das habe ich aber so nicht oft erlebt in Unternehmen. Und ich glaube, das ist noch ein deutscher Kulturwandel, den es quasi, ja, der geschehen muss in den Organisationen. Habt ihr da Erfahrungen oder Spiegelungen aus anderen Unternehmen?
Ja, das ist also aus vielen Branchen, vielen verschiedenen Branchen. Und das ist auch so ein bisschen das Wording, was wir immer wieder in den Unternehmen sehen. Sowas wie harte Arbeit, hattest du gerade gesagt, ne? Mhm. Oder auch, dass der Wert von Gesundheit, es ist ja stigmatisiert, man redet ja nicht über Gesundheit. Das ist sicherlich auch gesetzlich gesichert und auch so ein bisschen mitgegeben worden, dass natürlich Gesundheitsdaten erstmal der Person gehören, und das ist in vielen Unternehmen sicherlich auch sinnvoll. Ja, es führt aber auch dazu, dass man über Gesundheit und Krankheit gar nicht redet. Und wir haben uns über die letzten Jahrzehnte ja ganz stark zu einer Leistungskultur hinsozialisiert. Ja, also und was sehen wir? Übrigens in jedem Interview mit jedem DAX-Konzern, mit jedem Geschäftsführer, Geschäftsführerin, im Alter wissen wir doch eigentlich, dass wir nicht mehr so die Leistungsfähigkeit haben wie in den jungen Jahren. Und das ist auch völlig normal, also wenn wir jetzt mal 60 plus oder so denken. Mhm. Trotzdem suggerieren wir, dass wir erst dann natürlich ja in der Blütezeit sind. Das sind wir sicherlich auch kognitiv und vom Wissen her und von der strategischen Kompetenz. Aber gibt es denn irgendwelche Ausstiegsmodelle für Manager und Geschäftsführer? Nein. Ne? Wir denken aber darüber nach für andere Tätigkeiten, für andere Berufe. Ja, wenn wir zum Beispiel mal so an Piloten denken oder sowas, dann denken wir darüber nach, wie kann man die Leute denn auch sozusagen danach wieder nicht promoten, aber demoten, sodass sie vielleicht auch noch einen tollen Job im Unternehmen haben, aber nicht mehr eben die 14-Stunden-Schichten oder die harte Arbeit durchführen müssen. Das sind Dinge und Themen, die wir gar nicht diskutieren. Oder auch im Handwerk. Da ist das Thema Gesundheit ja ein Symbol für Schwäche. Man darf ja nicht krank werden. Man muss stark sein. Man muss, ne? So, warum denn nicht? Also lass uns doch lieber jetzt drüber reden und das erlauben und zulassen, bevor du noch länger ausfällst. Das würde ja alle anderen belasten. Aber so weit gucken wir ja gar nicht, weil wir es uns ansozialisiert haben, nicht darüber zu reden.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich arbeite gerade an einem Herausgeberband zu Was braucht Führung heute wirklich? Und dort habe ich den Tobias Krüger als Autoren. Und der war Chefkulturplaner bei Otto, dem ehemaligen Printkatalog, die jetzt ein Digitalunternehmen sind. Und er zeigt halt auf, also diese Konzernhierarchien, die wird es halt in Zukunft nicht mehr so geben durch agilere Strukturen, selbstorganisierte Strukturen. Und was halt ganz wichtig ist, und den Aspekt hast du gerade angesprochen, es geht ja darum, dass wenn ich eine hohe Position mal hatte, dass ich einen gesichtswahrende Personalverschiebung vornehme. Ich nehme mal das Beispiel, ich selber war mal Geschäftsbereichsleiter. Nachdem ich selber agiles Management eingeführt habe, gab es meine Position nicht mehr. So, und das jetzt die Frage übertragen auf andere Konzerne, diese Strukturen mitmachen. Wie behält man aber solche Manager, erfahrenen Leute, die zwar nicht mehr diese Führungsaufgabe haben, aber die ein immens relevantes Erfahrungswissen haben, wie kann man die im Unternehmen halten? Gesichtsfördernd, vielleicht, also welche parallelen Wege, Karrierewege gibt es? Weil im anderen Unternehmen gibt es die Stellen vielleicht auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist psychologisch und organisationspsychologisch ein ganz wichtiges Momentum.
Gebe ich dir absolut recht. Das war ein bisschen ein schöner Begriff, gesichtswahrend. Das spiegelt es ja wieder, ne? Dass es ja anscheinend schlecht ist, dass man sozusagen eben nicht mehr aufsteigt, sondern absteigt. Und da haben wir sicherlich schon ein Haltungsproblem, nämlich dass Karriere immer linear ist. Und nämlich, es kann nur nach oben gehen, aber es darf nicht zurückgehen, weil das ist schlecht. Ja, also das assoziieren wir ja so, das lernen wir ja von klein auf. Irgendwie kriegen wir das ja doch schon in die Wiege gelegt mit, mach mal deinen Abschluss, deinen Schulabschluss, dann mach dann das Abitur, dann gehst du studieren, dann machst du vielleicht noch den Doktor und so weiter und so fort. Oder gehst ins Unternehmen und wirst vom Teamleiter dann zum Regionalbereichsleiter. Und das sind Dinge, die müssen wir natürlich irgendwie auch mal diskutieren. Aber das muss gar nicht so linear sein. Man kann doch Altersteilzeitmodelle fahren, wo wir ganz bewusst diskutieren, das ist ein Angebot des Unternehmens, dass man ab einem gewissen Alter, und das ist ja auch was Schönes, dass man ab einem gewissen Alter vielleicht eine Teilzeitvariante wählt, wo man eher beratend, konsultierend unterwegs ist, wo man vielleicht die Netzwerke pflegt, die wichtig sind, gerade im Vertrieb dass man da Kunden und Abnehmer einfach die Beziehungen hält. Das ist ja ein immenser Mehrwert. Plus das muss aufgezeigt werden, dass solche Dinge, solche Entwicklungen wichtiger sind als der lineare Aufstieg. Denn ich kenne viele Leute, die sind 60 oder auch kurz davor, die kriegen dann Enkel und die wollen dafür auch Zeit haben. Ja, also da gibt es ja auch noch schöne Dinge im Leben, womit man das vereinen kann. Und das muss man klar kommunizieren, ja, dass das eben ein Teil der Organisationsentwicklung ist, dass wir neue Stellen schaffen, andere Stellen dafür abschaffen. Und dann bietet man eine sehr gesunde und attraktive Perspektive, in diesem Unternehmen auch langfristig zu arbeiten, weil das schön ist.
Da hat Professor Dr. Carsten Schermo, die hat gerade ein schönes Buch rausgebracht, New Work Utopia, und der beschreibt so schön, wie man genau diese erfahrenen Führungskräfte sich leihen kann. Ne, wenn ein Team zum Beispiel sagt, ich bräuchte jetzt mal einen Berater, jemand, der mehr Erfahrung im Unternehmen hat. Wir brauchen keine Führungskraft, wir kriegen das hin, aber wir brauchen die Erfahrung. Und dann kann man sich diese Führungskraft im Unternehmen leihen als Berater. Und diesen Ansatz, finde ich, ist, glaube ich, halt genau diese soziale Wertschätzung, die ehemaligen Führungskräfte oder Führungskräfte brauchen. Die können sich einbringen in ein Team, was vielleicht technologisch affiner, gewandter und auch erfahrener ist, aber diese ganz viel implizites Wissen über die Firma, über Kunden, über Netzwerke, Strukturen, das können die dann mit reinbringen, und sie können dann, glaube ich, auch auf Teilzeitmodelle gehen, weil sie sagen, okay, ich werde ja nicht komplett gebraucht, weil ich ja das Team nicht führe, sondern nur berate. Ihr beschäftigt euch ja auch genau mit dem Thema. Also ihr habt ja die Zukunftsthemen im BGM beleuchtet. Also wenn wir gucken, VUCA, also volatil, unsicher, komplex und mehrdeutige Welt, New Work, Arbeiten 4.0 und Wertewandel. Was sind denn oder welchen Einfluss haben diese Zukunftsthemen eurer Meinung nach auf das BGM?
Ja, zum einen natürlich, wie ich das am Anfang schon so ein bisschen angedeutet habe, dass das Thema einfach mehr in den Fokus rückt. Das ist wie auch, dass der Mitarbeiter mehr in den Fokus rückt. Ja, diese Mitarbeiterzentrierung, das wird sicherlich darauf hinauslaufen. Es wird auch darauf hinauslaufen, dass man natürlich viel agiler tatsächlich auch arbeitet, auch im BGM. Da gibt es im Moment noch sehr, sehr viele Graubereiche. Das muss ich einfach selber auch so sagen. Covid hat zum Beispiel die Facette des Homeoffice nochmal neu beleuchtet. Denn jetzt denkt man natürlich, Homeoffice ist ein Setting, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nur Vorteile hat und wo es ihr automatisch gesund geht oder gut geht. Und da müssen wir natürlich auch sagen, nee, das ist noch nicht so. Nicht jedes Zuhause ist dafür ausgerichtet. Auch Führungsstrukturen und Unternehmenskulturen sind teilweise gar nicht dafür ausgelegt. Ja, wir haben immer noch Führungskräfte, die fast schon im Mikromanagement unterwegs sind. Die müssen sich anpassen. Sie können im privaten Umfeld zu Hause nicht mikromanagen. Also muss man was anderes versuchen. Und der Mitarbeiter muss genauso sich anpassen und sagen, okay, welche Informationen braucht mein Team? Wie wollen wir damit umgehen? Per E-Mail? Sollen wir Zoom-Meetings machen? Oder wie wollen wir die Art der Kommunikation letztlich auch gestalten? Und da müssen sich alle mit auseinandersetzen. Und da muss man auch drüber sprechen, was ist denn ein gesunder Homeoffice-Arbeitsplatz? Hat jeder den Platz, den Raum? Ist jemand alleinerziehend mit Kindern versus ich habe ein Haus mit einem schönen abgeschotteten Arbeitszimmer? Also da gibt es Welten auf diesem Kontinuum, die dazwischen sind. Und das macht diese neue Form der, oder ich sag mal, die Entwicklung gerade aus. Ich sage ja, wir sind in einem Transformationsprozess. Dass wir all die Dinge, über die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten sprechen, die müssen jetzt tatsächlich auch nochmal durch die Gesundheitsbrille besprochen werden. Ja, also wie wirkt denn das zu Hause auf den Mitarbeiter? Gesundheitlich, wie viel muss der Arbeitgeber unterstützen? Wie viel muss der Mitarbeiter auch dazu beitragen? Das sind also Themen, die alle eine Gesundheitsrelevanz haben, wo wir aber noch nicht die Patentlösung aufzeigen können, sondern wir können im Moment erstmal nur auf Basis der Evidenz, die wir haben, natürlich Richtungen vorgeben. Und dann müssen wir weiterschauen, wie die Dinge wirken, die wir umsetzen.
Jetzt hören hier einige Geschäftsführer, Führungskräfte zu, und wenn die so ein bisschen ticken, wie ich früher auch getickt habe, dann sagen die, ja, okay, habe ich verstanden, ist ein wichtiges Thema, ist eines von diesen soften Thema, nehme ich auch ernst, ist wichtig, habe jetzt nicht so viel Zeit und ich würde es gerne irgendwie messen können, ne? Also damit ich sagen kann, okay, Balance Scorecard, irgendwas. Wie kann man so betriebliches Gesundheitsmanagement in Kennzahlen fassen?
Das ist natürlich ein Thema für für meine Kollegin Sabrina Zeike. Und auch für mich, also sie hat da ein sehr umfassendes Buch zugeschrieben, auf das ich auch verweisen möchte. Sie hat auch ein Kapitel hier in dem Buch dazu geschrieben. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil Quantifizierung bietet uns natürlich immer eine gewisse Sicherheit. Und da gibt es verschiedene Ebenen, auf denen wir Dinge quantifizieren können. Wenn wir jetzt erstmal grundsätzlich über das BGM sprechen, da muss ich nämlich jetzt mal ganz kurz ausholen, dann sollten wir natürlich klassische Management-Kennzahlen auch für das BGM nutzen. Denn auch das muss effektiv und effizient sein und nicht nur wie so eine Gießkanne einfach mit irgendwelchen Maßnahmen alles bespaßen, sondern da müssen wir schon schauen, was brauchen denn meine Mitarbeiter. Es bietet sich natürlich an der Hinsicht erstmal an, tatsächlich generische Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Es sei denn, man weiß schon, wo der Schuh so ein bisschen drückt. Thema Kommunikation, Zufriedenheit, vielleicht Belastung. Ja, also da würde ich auch sehr sparsam mit den Befragungen umgehen und dann dienen mir diese Parameter, Zufriedenheit, vielleicht aber auch Belastungsparameter, die helfen mir dann, um auch meine Maßnahmen umzusetzen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Freund davon, nicht zu viel zu machen, denn sonst immer nur so viel wie nötig, denn wir haben ja auch im BGM die Herausforderung, da ökonomisch zu agieren. Mhm. Also auch Geldkennzahlen oder ökonomische Kennzahlen sind wichtig. Also wie viel Ressourcen stelle ich frei? Monetär, Personalressourcen, wie viel stelle ich da frei? Das heißt, das bewegt sich natürlich am anderen Spektrum dieser eher soften Parameter. Und dann kann ich natürlich auch generell alles gut steuern. Zu differenzieren sind natürlich Maßnahmen, die unmittelbar beim Menschen wirken. Ja, das sind also die Gesundheitsmarker, also lassen die Schmerzen nach, verbessern sich die Rückenbeschwerden. Das kann ich natürlich auf Individuumsebene dort messen, und da kann ich auch mir dann auf die Schulter klopfen, wenn das funktioniert und sich diese Parameter verbessern. Aber auf der, ich sag mal, auf der Management-Ebene, auf der untersten oder ich sag mal obersten Ebene, wenn man es hierarchisch betrachtet, ist es natürlich wichtig, ökonomische Kennzahlen, Zufriedenheitskennzahlen, also Mitarbeiterkennzahlen, da auch anzusetzen, um sozusagen das Große zu steuern. Wo will ich denn hin mit meinem BGM? Und diese Frage müssen sich natürlich alle, nicht nur die Geschäftsführer und die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter in Ruhe stellen. Und das muss man mal diskutieren. Wo wollen wir denn mit unserem BGM hin? Und dann kann man auf allen Ebenen sich für eine gute Auswahl dieser Parameter entscheiden. Das finden Sie tatsächlich auch im Buch. Da müssen Sie nicht alles von umsetzen, sondern Sie müssen das umsetzen, was für Ihre Ziele wichtig ist und für Ihre Vision und was zu Ihrer Kultur passt. Und dann kann man das sehr, sehr gut tracken. Wir haben im Buch ja auch zu jedem Kapitel, ich sag mal, Arbeitsmaterialien mit oder Handreichungen im digitalen auf so einer Plattform von Haufe zur Verfügung gestellt, sodass Sie da auch alles gut runterladen und nutzen können.
Ja, also vielen Dank, Martin. Wir haben jetzt wirklich einen super Überblick gekriegt. Du hast auch mal ein bisschen gut auf das Buch verwiesen, was ich auch jedem nur anraten kann, weil dort wirklich von unterschiedlichen Experten die Themen unterschiedlich oder fachspezifisch beleuchtet wurden und einen sehr guten Einblick geben. Jetzt aber trotzdem zusammengefasst, wie gelingt deiner Meinung nach erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement?
Das ist eine sehr herausfordernde Frage. Und ich würde es mal so erlauben, also wenn man das Fachliche, was man im Buch ja gut nachlesen kann, mal beiseite legt, glaube ich, dass es gut gelingen kann, wenn das Thema Gesundheit Raum bekommt. So, und das würde ich so stehen lassen.
Sehr schön. Ich habe es stehen lassen, kurz auch noch nachwirken lassen. Also jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Martin.
Ja, gerne.
Was braucht Führung für dich heute wirklich?
Wow, ich würde sagen Verständnis, Akzeptanz, Offenheit und eine ehrlich-authentische Kommunikation. Genau, dann ist, glaube ich, alles erlaubt.
Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
Das ist eine sehr dichotome Frage. Ich würde fast sagen auf alle und dann aber auch gleichzeitig wieder auf keine. Ich sehe es so, dass ich, das erkennt man ja immer erst retrospektiv, dass ich aus meinen Fehlern natürlich gelernt habe und das auch dazu beiträgt, wie man ist und wie man sich entwickelt und welche Ziele man auch hat. Deswegen würde ich auch sagen, eigentlich hätte ich auf keinen Fehler verzichtet, auch wenn ich in dem Moment des Fehlers gerne drauf verzichtet hätte.
Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
Ja, tatsächlich ein Stück weit auf dieses Buch. Denn ich habe so ein bisschen natürlich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich fast gesagt, naja, dass ich mutig genug war, doch an der Doktorarbeit zu arbeiten, weil das ist ja immer so eine Blackbox, wenn man das beginnt und man kann das gar nicht greifen. Jetzt glaube ich aber tatsächlich mit all der beruflichen Erfahrung, die ich habe, und ich bin ja auch noch in den Unternehmen tätig, beratend, würde ich sagen, mit diesem Buch, weil ich darüber sehr, sehr viele neue Menschen kennengelernt habe, auch mit Menschen, die ich vorher schon kannte, durch Kongresse auch jetzt mal intensiv thematisch arbeiten konnte, auch mit David und Oliver enger zusammenarbeiten konnte und uns es, glaube ich, tatsächlich gut gelungen ist, einen großen Schritt zur Professionalisierung des BGMs zu gehen. Und deswegen bin ich, glaube ich, schon sehr stolz drauf auf dieses Werk tatsächlich, ja.
Ja, also ich kann das nur nachempfinden. Wenn dann, also 600 Seiten ist natürlich auch wirklich eine Ansage. Und wenn man dann weiß, wie viel man da an Koordinationsaufwand und Korrektur und Abgleichen hat, dann steht ja auch eine Arbeitsleistung dahinter. Man sieht ja nur die Namen, denkt, ach, das haben ja die anderen geschrieben, aber als Herausgeber hat man noch ein, zwei andere Aufgaben. Von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Tatsächlich hätte ich gerne, ja, da bin ich, da kämpfe ich so ein bisschen mit mir. Ich arbeite ja tatsächlich sehr gerne, weil ich arbeite nicht in dem klassischen Verständnis, wie wir das, glaube ich, so heute auch schon haben durchklingen lassen, verstehe, sondern ich mache die Dinge tatsächlich mit Leidenschaft. Es sei denn, es sind Listen ausfüllen oder sowas, ne? Das mag ich tatsächlich nicht. Und das Problem, was dabei entsteht, oder die Herausforderung, tatsächlich auch mal zu sagen, ich lasse das jetzt liegen. Und das ist etwas, was ich bei anderen Menschen und auch Kollegen, Kolleginnen bewundere, wenn sie das gut können. Diese Ruhe und Gelassenheit zu haben, ach, das mache ich morgen. Und ich habe diese Begeisterung und hätte gerne, ach komm, das machen wir jetzt noch, lass uns drüber sprechen. Aber auch ich bin irgendwann mal kaputt, die Batterie ist leer und deswegen hätte ich gerne, daran möchte ich gerne noch arbeiten, möchte lernen, die Dinge dann doch etwas mit Gelassenheit zu nehmen.
Ich habe da einen guten psychologischen Psychotherapeuten an meiner Seite, der mein Geschäftspartner ist. Also der sagt, Danny, folge dem Prozess. Und wenn es gerade so ist, dann ist es so. Aber ich fühle das sehr stark nach. Da ist dann die Lebenserfahrung von meinem Kollegen einfach da. Manche Dinge kommen, wenn sie kommen müssen, und manche nicht. Also,
genau.
Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
Definitiv, wenn es jetzt so ein bisschen, also also mehrere würde ich sicherlich sagen, aber wenn ich jetzt mal so drei picken müsste, würde ich auf jeden Fall sagen von François Lelord. Das hieß, glaube ich, der ganz normale Wahnsinn, der Umgang mit schwierigen Menschen. Da werden so Persönlichkeitsbilder vorgestellt und ganz nett immer mit einem Fallbeispiel, dann mit wissenschaftlicher Evidenz und dann mit so Praxisableitung, wie geht man mit diesen Menschen um. Das hat mich fürs Leben geprägt, fand ich sehr, sehr gut. Dann als junger Mensch habe ich mal von Frank Schätzing Der Schwarm gelesen. Das hat mich begeistert, wie akribisch er diese Recherchen gemacht hat. Und das hat mich so ein bisschen geprägt, auch für meine wissenschaftlichen Schreibereien. Dann würde ich fast noch, ich würde fast noch mal sagen, sicherlich Thomas Mann mit Buddenbrooks, wo man merkt, dass man nicht vergessen sollte, in die Zukunft zu gucken. Würde ich schon so sagen, dass man natürlich auch im Hier und Jetzt lebt und die Zeit genießen sollte, aber dass auch etwas nach uns kommt, jetzt so Stichwort enkelfähige Zukunft und sowas, dass man schon auch vorausschauend agieren sollte. Ressourcen sind endlich, viele Ressourcen sind endlich und dann sollten wir auch gut damit umgehen. Ja, und dann lese ich natürlich auch andere, so auch so Biografien. Ich bin so ein Freund von Biografien, von großen Persönlichkeiten und ich bewundere das, wie sehr sie gekämpft haben, tradierte Denkweisen aufzulösen. Also das und wir erkennen es dann gefühlt immer 100 Jahre später, dass diese Menschen recht hatten. Das prägt mich auch natürlich an dieser Stelle. Ne?
Also Frank Schätzing, Der Schwarm, fand ich auch großartig, spannend auch und tatsächlich Wissenschaft und Spannung vereint. Das war cooles Buch.
Ja, genau. Also da war ich sehr begeistert.
Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
Auf die berufliche? Tatsächlich würde ich hier sagen, mit unter anderem mein Onkel. Der war Mediziner, auch an renommierten Universitätsklinikum und dann auch in Kliniken. Der war dann auch eine Art Mentor, der mich auch so durch schwierige Phasen auch geleitet hat. Dann würde ich sagen, Katharina Eckert, auch jetzt meine Kollegin. Wir waren zwischenzeitlich mal in anderen Einrichtungen, aber wir sind jetzt wieder vereint. Sie hat mich in meiner gesamten Promotionsphase mit begleitet, während sie ihre Habilitation sozusagen gemacht hat. Und dann würde ich sagen, Aimin Lee. Aimin Lee ist eine Professorin an der Harvard School of Public Health und ich habe sie damals als junger Wissenschaftler kennengelernt und mich hat, also wer das Universitätssystem in Deutschland kennt, der weiß, was ich damit meine, wenn ich die Dinge jetzt sage, wie ich sie sage. Mich hat damals ihre Menschlichkeit, ihre Bodenständigkeit und auch ihre Expertise wahnsinnig beeindruckt. Sie hat Wissen geteilt, wo sie genau wusste, es ist wichtig, dass wir unter Wissenschaftlern Wissen teilen. Es gibt keinen Konkurrenzkampf, es gibt nur ein Miteinander. Und diese Philosophie, das hat ihr ganzer Körper, ihr ganzes Auftreten hat das gespiegelt. Und das war absolut, das war Weltklasse. Da gibt es nicht viele von. Und deswegen ist es auch so diese Frau ist mein absolutes Vorbild, was das angeht, wie man mit Wissen umgeht und auch mit Themen und mit Arbeit.
Ja, ich glaube, es ist auch gerade nochmal ein ganz wichtiger, spannender Impuls in der heutigen, also in der tagesaktuellen Zeit, wo ja gerade bei der Wissenschaft auch gerade ein bisschen wieder gekürzt wird an Programmen, was ja gerade einiges betrifft, zwecks Geldern, Ukraine-Krieg etc. Mhm. Aber das einfach nur so als Impuls auf der Tonspur darunter. Wenn du den Jugendlichen Martin treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Sicherlich irgendwie sowas wie, geh deinen Weg. Du wirst es schon rausfinden, aber retrospektiv würde ich, glaube ich, sagen, dass man den Blick ein bisschen mehr auf das Ganze richtet. Sowas wie, geh ehrlich mit deinen Fehlern aus der Vergangenheit um. Richte den Blick tatsächlich auch immer mal in die Zukunft. Also, dass man nicht ganz so rumstreunert, auch wenn das mal gut tut. Und genieße definitiv das Jetzt. Das habe ich in einigen Phasen des Lebens sicherlich nicht ganz so gut getan. Ja. Deswegen würde ich, glaube ich, schon sagen, dass man doch mal ein bisschen eine Vogelperspektive aufmacht und ja, die Momente auch genießt, wenn sie da sind und nicht so viel Druck aufbaut in einzelnen Lebensphasen und ja, und mit Genuss auch in die Zukunft blickt.
Kritische Nachfrage. Würdest du aber heute dastehen, wo du stehst, wenn er das gemacht hätte, wenn er da nachlässiger gewesen oder mehr Selbstmitgefühl gehabt hätte?
Ja, das kommt ja auch immer so auf die graduelle Abstufung an. Also ich würde jetzt nicht sagen, lass es komplett sein. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass man mit Freunden und Familie ein Wochenende genießt und Dinge vielleicht auch mal ein Wochenende später zu Ende schreibt. Da geht es ja nicht um Leben und Tod, ja. Und es setzt Dinge in Relation, wenn man sich vielleicht dann doch mal an der einen oder anderen Stelle eine kleine Auszeit nimmt. Ja, ich habe immer gerne gearbeitet, da mache ich keinen Hehl draus, weil ich es liebe, zu tüfteln, gedanklich zu tüfteln. Aber das Leben findet auch im Hier und Jetzt statt und man darf das nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Vielleicht auch eine Sache, die man ich will nicht sagen im Alter, aber mit dem Leben auch immer mehr erkennt. Ja. So.
Sehr schön. Ja. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ich möchte meine Mitmenschen tatsächlich positiv, mit positivem Gedankengut beeinflusst haben. Und ich möchte auch, wenn es jetzt beruflich ist, möchte ich auch am Ende sagen können, ich habe diese Zeit genutzt, um Menschen, Unternehmen, ja, zu helfen, ihnen irgendwie beim Prozess sinnstiftend zur Seite gestanden zu haben. Und ja, und auch wenn es nur ein klitzekleiner Teil ist, irgendwie einen guten, sinnvollen Gedankengut hinterlassen zu haben.
Sehr schön. Lieber Martin, wir haben das Ende erreicht. Ich danke dir vielmals für dieses lebendige, kurzweilige, leidenschaftliche Gespräch über betriebliches Gesundheitsmanagement. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
Ja, ich danke dir, Danny, ganz herzlich für die Einladung und auch im Namen meiner Kollegen David und Oliver auch nochmal recht herzlichen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.